Verfassungsprinzip 1. Wir leben in einer Demokratie.
Das heißt, dass das Volk in Wahlen bestimmt, wer regieren soll.
Verfassungsprinzip 2. Wir leben in einem Sozialstaat.
Das heißt, dass der Staat dafür sorgen muss, dass alle Bürgerinnen und Bürger ein menschenwürdiges Leben führen können.
Verfassungsprinzip 3. Wir leben in einem Rechtsstaat.
Das heißt, dass der Staat und alle Bürger die Gesetze achten müssen.
Verfassungsprinzip 4. Wir leben in einem Bundesstaat.
Das heißt, dass die 16 Bundesländer, aus denen die Bundesrepublik Deutschland besteht, jeweils eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament und eine eigene Verwaltung haben. Die Bundesländer müssen auch bei der Gesetzgebung beteiligt werden.
Verfassungsprinzip 5. Für unseren Staat gilt die Gewaltenteilung.
Das heißt, dass die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, die ausführende Gewalt, die Exekutive und die rechtsprechende Gewalt, die Judikative, voneinander getrennt sind. So soll verhindert werden, dass diejenigen, die die Macht im Staat haben, ihre Macht missbrauchen.
Verfassungsprinzip 6. Es gibt das Recht zum Widerstand.
Wenn jemand versuchen sollte, unsere demokratische Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand.
Unterwegs in Gottes Welt.
Dein religionspädagogischer Podcast zu Kinderfragen über Gott und die Welt. Hier lernst du aktuelle Materialien für deinen Religionsunterricht kennen und machst dich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg, die großen Fragen des Lebens zu betrachten. Deine Gastgeberinnen sind Svenja Blatzek und Christina Heidemann, Grundschullehrerin und Dozentin. Svenja am Pädagogisch-Theologischen Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland und Christina am Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat, Bundesstaat, Gewalteneinteilung und Widerstandsrecht. Das sind die Verfassungsprinzipien, die in Artikel 20 unserer Verfassung, dem Grundgesetz, festgelegt sind. Und über die Verfassungsprinzipien bin ich jetzt am vergangenen Sonntag mit einer Kollegin in den Austausch gegangen und wir haben gesagt, dass uns diese ja wirklich großartigen und gesetzten Prinzipien wirklich wichtig sind, dass wir sie aber manchmal kaum kennen und dass wir die Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, nämlich in Form der repräsentativen Demokratie, dass die uns immer gar nicht klar ist und den Schülern erst recht nicht. Die Schülerinnen denken, dass ihre Eltern mit der Wahl den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen. Dem ist ja aber nicht so. Unsere Demokratie hat ja den Minderheitenschutz eben eingebaut. Und im Gespräch mit der Kollegin ist uns beiden bewusst geworden, dass es politische Bildung für Lehrkräfte braucht, damit diese wiederum für Schülerinnen politische Bildung erfahrbar machen können.
Ja, total spannend, Svenja. Wir begrüßen ganz herzlich heute unsere Zuhörerinnen und Hörer zu dem neuen Podcast, zu der neuen Folge Demokratie in Schule und Religionsunterricht leben. Und es gibt ganz schön viel dazu zu sagen, haben wir festgestellt in unserer Vorbereitung, weil eben dazu ja auch wirklich politische Bildung für einen selber erstmal nötig ist. Und da hast du jetzt gerade schon etliche Sachen dazu gesagt, was uns manchmal auch fehlt, weil wir ja gar nicht darin ausgebildet sind. Aber wir haben auch mal hingeguckt, wie lautet eigentlich der Erziehungsauftrag in der Schule?
Genau, Demokratie. Demokratiebildung ist unser Auftrag. Demokratieerziehung, wobei ich das Wort Erziehung an dieser Stelle nicht mag. Wir sprechen immer von Erziehungs- und Bildungsauftrag und Erziehung impliziert dieses, ich ziehe an etwas. Und Demokratie ist aber Selbstbestimmung und Selbstbeteiligung. Da kommen wir auch später drauf noch zu sprechen. Und ja, ich habe ein anderes Wort für Erziehung gesucht. Begleitung trifft das für mich auch nicht. Ja, es ist wirklich mehr diese Beteiligung, die wir Schülerinnen in Schule ermöglichen. Wenn Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte mitgestalten können oder mit auswählen können, als auch im schulischen Miteinander, zum Beispiel beim Mittagessen, Mahlzeiten auswählen können, werden sie beteiligt. Das ist anstrengend. Demokratie ist anstrengend, aber führt zu einer höheren Bindung, zu einem Verantwortungsbewusstsein für ein Selbst als auch für die Gemeinschaft. Minderheitenschutz habe ich vorhin ja schon angesprochen, weil auch im Sinne aller dann Kompromisse geschlossen werden müssen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Essen bleiben, dann ist es durchaus sinnvoll, dass nicht jeden Tag ein zuckerhaltiges Mittagessen bereitgestellt wird. Weil wenn Schülerinnen erfahren, dass sie nach einer Stunde erneut Hunger oder Appetit verspüren, dann können sie ja selber auf diesen Gedanken kommen, dass es auch gut ist, Kartoffeln, Nudeln oder nährhafte Speisen demnächst in die Mittagsplanung einzubauen. Und diese Schritte, die dann aber eben gegangen werden, diese weiteren Schritte sind oft aufwendiger und anstrengender, als wenn ich jetzt einfach Essen vorsetze oder wenn ich Themen vorsetze. Aber jetzt in Bezug auf Unterricht, Christina, da kannst du dich auch sicherlich noch dran erinnern, ein Thema, was du einfach vorsetzt, braucht von deiner Seite aus viel mehr Energie. Du musst die Schülerin richtig motivieren und es ist anders, wenn Schülerinnen selber die Motivation haben, sich auf ein Thema einzulassen und von selbst Themen einzubringen.
Also alles, was du jetzt sagst, kann ich total unterstreichen. Das eine betrifft ja tatsächlich das gesamte Schulleben. Wenn du sagst, es gibt eine Mensa, das ist ja an vielen Schulen so, wirklich auch zu überlegen, was gibt es vielleicht auch zu essen, was wünschen wir uns da und die Schülerinnen und Schüler zu beteiligen. Aber auch im Hinblick auf Gremien, das kann der Klassenrat sein, oder das kann ein Kinderparlament sein. Und auf der anderen Seite in den Unterricht auch zu schauen, wo ist denn da Beteiligung möglich? Und da bin ich einmal bei förderlichen Methoden, die eher dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler beteiligt werden und Demokratie lernen. Und ich bin aber auch dabei, welche Inhalte können vielleicht auch mitbestimmt werden im Vorhinein. Und ich hatte zum Beispiel im Religionsunterricht das Prinzip, mit den Karten des Lehrplans, wo dann die Kompetenzen oder die Themen drauf standen, auch gemeinsam zu überlegen, wo gucken wir jetzt hin als nächstes, was interessiert euch oder wo führt vielleicht das, worüber wir gerade sprechen, auch jetzt als nächstes logischerweise hin und da auch schon von vornherein Schülerinnen und Schüler mit zu beteiligen.
Und Schule hat ja auch noch weitere Akteure wie die Elternschaft, das Kollegium, die verschiedenen Teams, die ja auch wieder beteiligt werden und Schulen, die diese Beteiligungsstrukturen ernst nehmen, die haben oft ein ganz anderes Miteinander, weil jeder merkt, ich habe hier meinen Platz, ich kann hier mitgestalten, ich erlebe hier meine Selbstwirksamkeit. Und wenn Schule ja wie so ein Trainingsort ist, wie so eine Sporthalle für Demokratie, dann sind die Schülerinnen auch vorbereitet oder ausgestattet mit den Erfahrungen, sowohl mit dem, dass es anstrengend ist, Kompromisse zu führen, als auch mit dem Wissen, wie geht das denn, dass wir hier zu einer Meinung kommen und dass Meinungen auch verschieden sein können, dass wir das aushalten können und trotzdem nebeneinander sitzen können?
Auf jeden Fall. Ich nehmen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal mit rein, denn wir sitzen hier kurz vor den Bundestagswahlen am kommenden Sonntag, am 23.02. und nehmen jetzt gerade diesen Podcast auf und haben uns schon jetzt im Vorhinein so ein bisschen auch gefragt, inwieweit müssen eigentlich auch Lehrkräfte gut ausgestattet sein mit Hintergrundwissen, was auch Politik angeht, um sprachfähig zu sein im Kontext von Schule Und dabei sind uns zwei Dinge begegnet, wo du vielleicht noch mal was zu sagen kannst. Einmal der Beutelsbacher Konsens und der Koblenzer Konsens.
Die Unsicherheit unter Lehrkräften ist da. Wie kann ich Schülerinnen mündig erziehen? Und ich benutze jetzt wirklich auch noch mal das Wort erziehen. Wie kann ich Schülerinnen beteiligen? Und Christina, wir beide waren uns auch in der Vorbereitung einig, dass Rallye-Lehrkräfte sich gar nicht leisten können, letztlich unpolitisch zu sein. Und dass ja gerade im Religionsunterricht Stellung genommen wird, Position bezogen wird und dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes auch bewusst den Religionsunterricht verankert haben als ein Fach, welches Werte beinhaltet und die Vermittlung von ihnen, die der Staat sich nicht selbst geben kann, weil der Staat ist auch ein Raum, der gefüllt werden darf durch Beteiligung, zum Beispiel durch Beteiligung von Körperschaften öffentlichen Rechts, und dazu gehören eben auch die großen Kirchen und dazu gehören auch die Lehrkräfte, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen den Religionsunterricht lehren. Und da kam in den 70er, 80er Jahren der Beutelsbacher Konsens auf, der verbietet, Schülerinnen mit der eigenen Meinung zu überwältigen, der durchaus beobachten lässt, dass es verschiedene Positionen zu Wissenschaft, zu Politik gibt und dass die auch im Unterricht thematisiert werden können und der Schülerinnen befähigt, in politischen Situationen auch eigene Interessen zu analysieren.
Also ich finde es eigentlich ganz interessant, dass im Moment so in den sozialen Netzwerken und Medien ganz deutlich wird, dass viele Lehrkräfte auch unsicher sind, inwieweit darf ich mich denn da überhaupt äußern politisch. Und wir waren uns jetzt einig, dass das sogar gut ist, wie du sagst, dass es eigentlich das Gebot der Stunde ist, sich auch zu äußern und in der Schule Position zu beziehen zu der eigenen politischen Meinung, wenn sie nicht übergestülpt wird, sondern wenn die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit erhalten, dazu dann wiederum in ein Gespräch zu gehen.
Ja, und gerade uns Religionslehrkräften ist ja auch im besonderen Sinne bewusst, dass wir unsere eigene Religiosität, Spiritualität, unseren eigenen Glauben nicht überstülpen und nicht zum Kern von Unterricht machen. Der Beutelsbacher Konsens hat jetzt durch den Koblenzer Konsent ja quasi eine religionspädagogische Erweiterung bekommen. Und zwar besteht er seit 2023, also ist noch recht aktuell. Er hat vier Gebote. Ich finde das jetzt so spannend, weil der Beutelsbacher Konsens hat ja vor allem dieses Überwältigungsverbot, und ich finde es an dieser Stelle auch richtig und klar gezogen, dass es sich auch wirklich um ein Verbot haltet. Und die Kirchen antworten jetzt mit Geboten, also mit Weisungen für Lehrkräfte, die aber Sicherheit schaffen, inwieweit Stellung bezogen werden darf und auch muss, füge ich hinzu. Und die vier Thesen kann ich kurz nennen. In der ersten These, die erste These ist das Transparenzgebot. Und da geht es darum, Positionalität und Perspektivität erkennen zu lassen. Und Schülerinnen wissen, dass ich evangelisch bin. Das zweite Gebot ist das Kontroversitätsgebot. Da geht es auch darum, Kontroversität erstmal zu fördern. Das sehen wir auch besonders im dialogischen Lernen. Es geht darum, dass wir eine Meinung bilden und dass wir mit unserer Meinung in den Austausch treten mit anderen Meinungen. Der dritte Punkt schließt sich unmittelbar an das Kontroversitätsgebot an. Das ist das Respektgebot. Besonders im Religionsunterricht gilt es darum, respektvoll mit anderen zu sprechen, zu kommunizieren und dies auch einzuüben. Das letzte Gebot, das vierte Gebot, ist das Orientierungsgebot, Wir bieten ja im Religionsunterricht Deutungsmuster an. Wir bieten theologische Horizonte, vor denen die Erfahrungen biblischer Figuren oder auch eigene Erfahrungen gedeutet und erweitert werden können. Die eignen sich eben dafür, dass Schülerinnen so eine Art Orientierungswissen einsammeln. Die Demokratie, unsere Gesellschaft braucht mündige Bürgerinnen und Bürger.
Ja, vielen Dank für die wirklich tolle Ausführung. Wenn wir jetzt in die Schule nochmal reingucken, dann gibt es ja so gewisse Prinzipien, die im Unterricht auch wichtig sind, um Demokratie zu fördern. Sollen wir da nochmal zusammen hingucken?
Ja, gerne. Welche Methoden fallen dir ein?
Also ich bin jetzt im Religionsunterricht natürlich sofort auch in der Sitzordnung am Anfang, wo man dann im Kreis beginnt und mit allen gemeinsam zum Beispiel erstmal hinguckt, wie geht es mir denn heute? Das ist für mich sowas, wo ich denke, ja, jeder ist gleich wichtig, jeder sagt etwas, jeder ist beteiligt. Mir fällt aber auch ein im Zusammenhang des Klassenunterrichts, die Situation des Klassenrates, wo es ja noch viel stärker auch gefordert ist, dass ich Dinge vielleicht höre, die mir unangenehm sind, weil es vielleicht Streitigkeiten gab und ich jetzt da nicht sofort mich zu äußere, sondern hinterher die Möglichkeit habe, mich dann zu entschuldigen. Das sind ja jetzt solche Dinge, die einfach auch in vielen Schulen schon die Praxis sind. Und was ich vorhin schon gesagt habe, eben Beteiligung auch was Themenfindung angeht, finde ich auch ganz gut. Und das ist sowohl möglich im Religionsunterricht als auch in jedem anderen Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern hinzugucken, welches Thema machen wir als nächstes, wo sind wir gerade dran und wohin führt uns das eigentlich?
Ja, und da an deinen Beispielen sieht man eben, dass Schülerinnen beteiligt werden und ihre eigenen Erfahrungen, das, was sie erleben, einbringen können.
Ja, Svenja, fällt dir denn noch was ein, eine Methode auch für den Religionsunterricht?
Nicht nur für den Religionsunterricht empfehle ich das kooperative Lernen. Schülerinnen bedenken eine Aufgabenstellung, ein Thema. In der Sing-Phase tauschen sich dann zu zweit, zu dritt in einer Pair-Phase aus und präsentieren gemeinsam. In Gruppenarbeiten, die Schülerinnen auch durchaus als anstrengend erleben, erfahren sie, du lachst, ja, ich lache auch, es ist auch anstrengend.
Ja aber das, ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich auch gerade gedacht habe, bei mir war das immer so wichtig im Unterricht, dass wirklich alle was sagen und dass sich alle beteiligen und dass sich nicht welche verstecken hinter den anderen und eben nicht drankommen. Und wenn man dann in eine Gruppenarbeit startet und jeder weiß, jetzt bin ich hier auch gefordert, natürlich, das ist anstrengend, ja.
Aber jeder Schüler, jede Schülerin erfährt auch vieles über sich selbst. Mhm. Manche bringen sich mit dem ein, was sie gut können und profilieren sich. Andere probieren auch mal in einem kleineren, geschützten Raum etwas Neues aus, was sie in großen Rallye-Kreis vielleicht nicht kundtun würden.
Wenn wir jetzt nochmal so thematisch ein bisschen in den Religionsunterricht gucken.
Ja, wenn ich mir die einzelnen Bereiche anschaue, kann ich in jeden Bereich etwas hineinlesen. Und das ist ja auch so, dass Demokratie, Bildung Querschnittsaufgabe ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Lehrplanbereich 1 anschaue, Miteinander leben in Gottes Schöpfung, dann gestalte ich eine Reihe zum Thema, lass uns ruhig in der Schuleingangsphase bleiben. Klasse 1-2 zum Thema Staunen über die Schöpfung, Lob auf die Schöpfung. Und daraus führt ja auch diese Verantwortlichkeit für Schöpfung. Und diese Unterrichtsanregung würde ich gerne fächerübergreifend mit dem Sachunterricht kombinieren und die Schülerinnen Parteien bilden lassen und Parteiplakate, Wahlplakate gestalten lassen mit Slogans, mit Bildern für ihren Einsatz für die Schöpfung. Vielleicht kennst du noch das Maus-Video, es ist bestimmt schon 2 Jahrzehnte alt, in dem Armin Maywald die Mausparteien erklärt. Blauer Elefant, gelbe Ente, die orangene Partei, die Maus, 2, 3 weitere Parteien waren auch noch dabei. Genau, Heinblöd, die gestreifte Partei. Die eine Partei wollte das Taschengeld verdoppeln, die andere Partei hatte mehr Ferien. Mhm. Und anhand der Tiere hatte dann eben Armin Maywald auch den Wahlvorgang erklärt. Mhm. Der wäre mir jetzt an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Das würde ich auch in Sachunterricht verorten. Mir wäre wichtig, dass Schülerinnen lernen, ihre Stimme einzusetzen für die Schöpfung und aus diesem Staunen heraus, aus dieser Dankbarkeit heraus, dass sie daraus dann auch eben merken, ja, und das ist auch meine Aufgabe, Schöpfung heute, und mich dafür einzusetzen. Und das sind politische Interessen, die es eben zu versprachlichen gilt. Das wäre so meine erste Idee.
Total schön. Ich sehe es schon vor mir, wie sie wirklich dann miteinander in einer Gruppenarbeit wirklich überlegen, was steht auf unserem Wahlplakat drauf, wie wollen wir Schöpfung erhalten, was wollen wir dafür tun, konkret auch hier in unserem Stadtteil. Und da wird es doch konkret und da wird es wirklich ins Hier und Jetzt befördert, und die Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl, auch der Rallye-Unterricht ist nicht irgendwas von anno dazumal, sondern das wirkt in die heutige Zeit hinein.
Genau, und ich kann mir gut vorstellen, dass daraus auch ein Projekt entsteht. Ja. Ich fange in 1, 2 ganz klein an mit einem gemeinsamen Blumenbeet für die Klasse. Und Schülerinnen lernen dann über mehrere Wochen, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, welche Blumen sollen da jetzt gepflanzt werden, dass es länger dauert, etwas anzulegen, als wenn jetzt eine Person losgeht und eine Blume einkauft. Und all diese Erfahrungen, die Politik auch im Großen macht, kommen dann ins Klassenzimmer hinein.
Genau.
Und da stelle ich mir so vor, ich weiß das auch, dass sich solche Projekte dann verselbstständigen, dass dann auch manchmal gar nicht mehr die ganze Klasse dabei ist, sondern eine kleine Gruppe. Das ist für mich aber auch in Ordnung.
Ja, total schön. Schönes Beispiel auf jeden Fall, Demokratie auch wirklich zu leben.
Hast du denn noch eine Idee, wenn du in den Lehrplan schaust, was man gut demokratieförderlich auch aufbereiten könnte?
Also was ich auch tatsächlich mit Kindern schon öfter bearbeitet habe, ist das Thema Kinderrechte, weil das betrifft sie ja wirklich auch unmittelbar, und sie sind erstaunt, dass es dazu überhaupt auch etwas schon gibt. Das wissen sie ja oft gar nicht, und dass sie geschützt sind im Rahmen der Kinderrechte.
Ja, kennst du dieses Lied von Dicker?
Ich glaube nicht.
Das Lied heißt "Ihr kriegt uns nicht mehr klein". Und im Refrain wird davon gesungen, dass es bei den Kinderrechten nicht darum geht, dass ich Recht habe, sondern dass ich mich dafür einsetze, dass alle Kinder Rechte haben.
Super, total gut, diese Abgrenzung auch. Denn Kinder wollen ja oft auch gern Recht haben. Aber zu sagen, alle haben dieselben Rechte.
Ja, und da bin ich auch gerade froh, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben zu demonstrieren, und dass Kinder das auch gerade erleben. Und da finde ich, kann man das Thema Kinderrechte gut einsetzen und gut aufbereiten. Ein aktuelles Bilderbuch ist ja so aktuell, dass es nicht mehr in die Handreichungen geflossen ist. Das möchte ich hier gerade noch nennen. Das heißt "Eine Stimme wie deine" und ist aus dem Zuckersüß Verlag. Und "Eine Stimme wie deine" präsentiert, wie Schülerinnen, wie Kinder ihre Stimme erheben können. Und zwar nicht nur durch Wort, sondern durch ihren ganzen Ausdruck, durch Tanz, dass es verschiedene Schreibmöglichkeiten gibt, dass es verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und ich finde, dass Schülerinnen und auch Lehrkräfte sich selbst in dieses Buch hineinlesen können und selbst darüber ins Gespräch kommen können, ihre eigene Stimme klingt. Hoch, tief, leise, hell. Da bist du ja.
Wir sind doch bei Musik. Du kannst
das dann musikalisch vertonen. Und wie sie dann auch ihre Stimme einsetzen. Und ich finde, dass diese Bilderbuchgeschichte auch gerade das auswertet, was wir gerade in der Gesellschaft erleben, nämlich Meinungsverschiedenheiten, also Unstimmigkeiten, als auch die Möglichkeit, die Stimme auf Demonstrationen zum Beispiel einzusetzen, aber auch in der Familie, im Klassenrat.
Ja.
Hinterher im Bilderbuch gibt es noch einen praktischen Umsetzungstipp. Und zwar eine Pinnwand für deine Stimme. Gestalte eine Pinnwand mit Wörtern und Bildern, die deinen Tag bereichern.
Svenja, jetzt haben wir ja mehrere Ideen so für den Unterricht genannt. Ich möchte noch mal auf den Anfang zurückkommen. Du hast erzählt, dass du in dieser Ausstellung warst. Mhm. Ist das denn auch was für Lehrkräfte, für Schulklassen?
Ja. Ja. Genau, es gibt eine neue Ausstellung für Jugendliche in der Gesangsschmiede Hendrichs in Solingen. Das ist ein LVR-Industriemuseum. Und die Ausstellung heißt Spielräume Demokratie. In der alten Fabrikantenvilla wurden 4 Räume hergerichtet mit Möglichkeiten, Demokratie zu erspielen, in Form eines Brettspiels, mit Meinungsaustausch. In jenen Räumen gibt es Aktionen, Möglichkeiten zu enträtseln. Digital wurde das ganz wunderbar umgesetzt. Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen. Ich verlinke es auf jeden Fall. Und selbst wenn man mit einer Schulklasse nicht hinfahren kann, würde ich einen Lehrerinnen-Workshop empfehlen, weil man die Art und Weise, wie Demokratie erspielt werden kann, auch zurück in den Klassenraum holen kann. Also wenn man noch Ideen sucht, dann empfehle ich diese Mitmachausstellung Spielräume Demokratie.
Genau. Sehr schön.
Und sonst habe ich noch etwas herausgesucht in Westfalen.
Ja, wunderbar. Danke dafür.
Wir sind ja hier NRW-weit unterwegs.
Ja.
Und zwar Democrisis, das Theatergame zur Rettung der Demokratie. Okay. Ja, halte dich fest. Da hat sich ein Theater mit Namen Treibkraft, das Treibkraft-Theater, auf den Weg gemacht. Ein Gedankenexperiment aufzubereiten, welches zum Mitdenken, Mitspielen und Mitentscheiden einlädt. Ich habe das kennengelernt in der Jugendkirche Hamm,
ja.
Also die eben den Raum geboten hat, Jugendliche eingeladen hat und all das, was eine Demokratie eben ausmacht, eine eigene Meinung finden, sich zu positionieren, Meinung auszuhalten, spielerisch aufbereitet an Tischen, an Diskussionen, ähnlich wie vielleicht so ein Escape Game, Escape Room.
Cool.
Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und inwieweit religiöse Bildung daran angedockt wird, sowohl an das Theatergame als auch an die Spielräume Demokratie im Museum. Da würde ich auch gerne mit Lehrkräften in den Austausch kommen. Da sehe ich aber auch durchaus Bezüge zum Religionsunterricht.
Mhm. Ja, sehr schön. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende unseres Podcasts heute kommen, ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir an euren Fragen interessiert sind. Und dass ihr uns gerne schreiben könnt, auch vielleicht eure Erfahrungen zum Thema Demokratie, Erziehung in der Schule, weil viele Schulen sich auch schon auf den Weg gemacht haben, mit diesem Thema zu arbeiten.
Gerne. Meldet euch gerne mit euren Themen und hört auf eure Stimme und setzt auch eure Stimme ein.
Ja, wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen für eure Arbeit, denn wir sind ja alle gemeinsam unterwegs in Gottes Welt.
Unterwegs in Gottes Welt.